Ja, das können wir von Herzen sagen und bestätigen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wohl dem Menschen, der dieses göttliche Gnadenangebot der Liebe annimmt, nicht an sich vorübergehen lässt, sondern Ja sagt zu dem, was Gott aus Liebe für uns getan hat. In aller Kürze möchte ich alle auf der ganzen Erde grüßen, von uns allen grüßen. Wir haben am letzten Sonntag in Zürich 289 Personen gehabt, die weltweit zugeschaltet waren, die mitgehört haben und Anteil an dem haben konnten, was wir in Zürich an Wort gehört und an Segnungen miterlebt haben. Und wir hoffen, dass es heute noch mehr sind. Wir danken Gott von Herzen für die Gelegenheit, dass wir das kostbare Wort auch auf diese Weise in alle Welt tragen dürfen. Dann haben wir Grüße von Bruder Graf, von Bruder Wallström, von Bruder John aus Bukarest, Bruder von Arx. Wir haben Grüße aus ganz Afrika, Grüße aus den USA, Grüße von überall. Und wir haben heute auch Besuch aus Usbekistan. Wo ist unser Bruder? Vielleicht steht er mal auf. Wir werden ihn morgen dann zum Schluss rufen. Wo ist er? Ja, Gott segne dich in unserer Mitte. Wir sind dem Herrn dankbar. Unser Bruder ist ja in einem islamischen Land und Gott ruft auch dort die Seinen heraus. Dann haben wir eine traurige Nachricht für uns und eine gute Nachricht war es für Bruder Illing, den der treue Herr gestern heimgerufen hat. Und wir alle wissen, er möchte sicher nicht mehr zurück. Und alle, die wir ihn gekannt haben, wissen, dass er dem Herrn gedient hat, treu gedient hat. Ich selbst kannte ihn seit 1953, wohl am längsten, ich glaube Bruder Ross auch um die Zeit. Und er war wohl der Einzige aus Krefeld, der 1955, Bruder Brenhim auch, in zwei Versammlungen in Karlsruhe gehört hat. Und wir waren von Anfang an innig verbunden. Dann einen kurzen Bericht über die letzte Missionsreise. Bruder Helmut Miskis und ich haben ja Brasilien als erste Station besucht und wir sind überwältigt gewesen von dem, was wir dort erlebt haben. Es ist schon gewaltig, wenn über 200 Brüder und Schwestern auf dem Flughafen sind und dann willkommen heißen und einen Chorus anstimmen und wir die Versammlungen im Gebet dem Herrn hinlegen durften. Einfach schön, dass Gottes Wort auch in Brasilien seinen Lauf genommen hat und weiterhin nehmen wird. Wir danken Gott dem Herrn auch für unseren geliebten Bruder Helmut Miskis, der die portugiesische Sprache ja gelernt und hineingeboren wurde und so dem Herrn auch dienen kann und dem größten Land in Südamerika auch. Dann ging es weiter nach Lima, Peru, wo Gott auch mächtig gesegnet hat. Der Saal fasste wohl um die 900 Personen. Über 100 hatten keinen Platz mehr, konnten nicht mehr hineinkommen. Und Gott hat wunderbar gesegnet. Sogar der Chef des Fernsehens war da, saß in der ersten Reihe und war überwältigt von dem Wort. Es hat ihn angesprochen. Wir sind einfach dankbar für jeden Einzelnen, den der Herr anspricht, den er ruft und dem er sich offenbart. Dann ging es noch nach Atlanta und auch da haben wir die Gnade Gottes mächtig erlebt. Es kamen Brüder aus der gesamten Umgebung, aus Denver, Colorado, aus New York, aus den verschiedenen Staaten. Und auch dort hatten wir gesegnete Versammlungen und auch am Fernsehen. Und Gott hat gesegnet. Dafür sind wir ihm sehr, sehr dankbar. Bitte fühlt euch wohl. Wir haben euch ja bereits willkommen geheißen. Aus Finnland, aus allen Nachbarländern sind wir heute hier versammelt. Unser Bruder aus Montreal, Kanada, ist hier. Wir sind einfach international versammelt. Ich möchte besonders unsere Freunde in Johannesburg grüßen, die jetzt auch mit eingeschaltet sind oder zugeschaltet sind, um diese Andacht mitzuerleben. Und alle, ob es nun in Kinshasa, wo es sein mag, möge Gott, der Herr, alle mit uns segnen, alle, die zur Brautgemeinde gehören, werden in dieser letzten Runde auf dem ganzen Erdboden mit einbezogen werden. Das gehört einfach mit dazu. Mir liegen noch 2, 3 Bibelstellen auf dem Herzen und dann werden wir über das sprechen, was mir auch in den letzten Wochen und besonders auch in den letzten Tagen begegnet ist, dass Menschen sich vom Worte abwenden und auch die Predigten Bruder Brenhams missdeuten, aus dem Zusammenhang nehmen. Ich möchte aus der Heiligen Schrift etwas dazu sagen. Aus 2. Chronik, dem 6. Kapitel, möchte ich lesen, 2. Chronik, 6. Kapitel von Vers 40 und dann auch von Kapitel 7 einige Verse. Lasst sie uns unter Gebet und mit dem Verlangen lesen, dass Gott sich auch zu uns herabneigt, dass er uns segnet, dass seine Gegenwart unter uns offenbar wird. 2. Chronik, 6. Kapitel von Vers 40. Nun denn, mein Gott, lass doch deine Augen offen stehen und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Auch für uns gilt dieses Wort. Und nun mache dich auf, o Herr, mein Gott, zu deiner Ruhestätte, du selbst und deine machtvolle Lade. Lass deine Priester, Herr, mein Gott, in Heil sich kleiden und deine Frommen sich freuen des Glücks. O Herr, mein Gott, weise deinen Gesalbten nicht ab. Gedenke der Gnaden erweise, die du deinem Knechte David verheißen hast. Weise deinen Gesalbten nicht ab. Und wenn ich jetzt fragen würde, wie viele sind unter uns, die Gebetsanliegen haben, wirklich eine Not auf dem Herzen, es wären eine ganze Anzahl. Der Herr wird keinen abweisen. Er gedenkt seiner Gnade in seiner Liebe und wendet sich uns zu, und Gott erhört Gebet. Das sehen wir gleich in Kapitel 7 von Vers 1. Als dann Salomo mit seinem Gebet zu Ende war, fuhr Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Tempelhaus, so dass die Priester nicht in den Tempel des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn den Tempel des Herrn erfüllte. Das möge sich wiederholen. Das soll geschehen, noch einmal geschehen. Als nun alle Israeliten das Feuer herabfahren und die Herrlichkeit des Herrn über dem Tempel ausgebreitet sahen, knieten sie das Angesicht zur Erde geneigt auf das Steinpflaster nieder, vollzogen ihre Anbetung und priesen den Herrn, dass er gütig sei und dass seine Gnade ewig währet. Psalm 33, Vers 4. Psalm 33, Vers 4. Hier hat der Mann Gottes einen Ausspruch gemacht, der uns ebenfalls zu Herzen geht, mit Bezug auf das teure und heilige Wort Gottes, das nie leer zurückkehrt, sondern ausrichtet, wozu Gott es sandte. Psalm 33, nur Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und in all seinem Tun ist er treu. Jesaja, Kapitel 40, Vers 8. Jesaja, Kapitel 40, Vers 8. Hier haben wir die Einführung in den Dienst Johannes des Täufers. Eine Stimme ruft laut in der Wüste, und dann kommt Vers 8. Jesaja 40, Vers 8. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig bestehen. Amen. 1. Petrus, 1. Kapitel. Hier gibt der Apostel eine Zusammenfassung von dem, was wir eben gelesen haben. 1. Petrus, 1. Kapitel, der letzte Vers. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Heilsbotschaft, als Evangelium verkündigt worden ist. Wir glauben von Herzen, dass Gott seinen gesamten Ratschluss geoffenbart hat und dass wir Gnade bei ihm gefunden haben, um jetzt in seinen Ratschluss eingeführt zu werden, um Anteil an dem zu bekommen, was Gott gegenwärtig tut, und er löst Verheißungen ein und tut, was er versprochen hat. Auf die Zeichen der Zeit werden wir heute nicht eingehen, vielleicht nur zwei Bemerkungen. Ihr wisst ja, die Gottlosigkeit nimmt Überhand, Gott wird geleugnet, und die neuesten Bücher lauten der Gotteswahn. Der Gotteswahn. Menschen nehmen sich zu viel heraus. Das nächste Buch lautet, der Herr ist kein Hirte. Der Herr ist kein Hirte. Wenn man weiterliest über die Gottlosigkeit, dann wird einem Angst und Bange. Dann wissen wir, so wie es war in den Tagen Noahs, in den Tagen Sodoms und Gomorras, die Menschen ließen sich vom Geiste Gottes nicht mehr strafen, und so ist es jetzt. Doch nun kommt noch etwas Schlimmeres. In eine Entschließung, die am 4. Oktober in Straßburg mit 48 gegen 25 Stimmen verabschiedet wurde, heißt es, die Schöpfungslehre dürfe nicht als gleichberechtigte Wissenschaftsdisziplin neben der Evolution in den Schulen behandelt werden. Man führe sich vor Augen, ein Beschluss im Europaparlament in Straßburg, dass die Schöpfungslehre, wie sie uns in der Bibel überliefert wurde und wahrhaftig ist, die soll nicht gleichberechtigt mit der Evolutionstheorie. Theorie. Ihr wisst doch alle, was Theorie ist. Theorie hat mit Tatsache doch gar nichts zu tun. Eine Theorie ist doch eine Theorie. Und Tatsachen sind Tatsachen. Brüder und Schwestern, es ist alles sehr weit fortgeschritten. Man könnte, wer weiß, was und wie viel vorlesen. Doch uns geht es einfach darum, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, weil sich eure Erlösung naht. Mir selber liegt es sehr am Herzen, dass wir auch die Punkte behandeln, die innerhalb der Kreise derer, die sich auf Bruder Branham berufen, aber versäumen, sich auf Gott und Gottes Wort zu berufen und deshalb zu Schlüssen kommen, die einfach nicht zu ertragen sind. Ich habe mir eine große Anzahl Bibelstellen notiert, habe sie rausschreiben lassen, um uns vor Augen zu führen, wie wichtig es ist, dass Gottes Wort wirklich unseres Fußes Leuchte ist und bleibt, und das in alle Ewigkeit. Was hat unser Herr in Matthäus 24, 4 bis 5 besonders betont? Ich lese es. Matthäus 24, 4 und 5. Jesus antwortete ihnen: Seht euch vor, dass niemand euch irreführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und behaupten, ich bin Christus, und werden viele irreführen. Genauso nachzulesen in Markus 13, Vers 5 und 6, nachzulesen in Lukas 21, Vers 8 bis 9. Habt ein wenig Geduld. Wir kommen gleich auf den Punkt der Betonung verdient. 1. Könige 21, Vers 25. Und höret gut zu, was Verführung mit sich bringt. 1. Könige 21, Vers 25. Es hat noch niemals einen Menschen gegeben, der sich so weit wie Ahab vergessen hätte, um das zu tun, was dem Herrn missfiel, weil ihn sein Weib Isebel dazu verführte. Gemäß diesen Worten gab es keinen Menschen, der sich so weit vergessen hätte, um zu tun, was Gott missfällt, wie dieser Mann. Und siehe da, weil ihn sein Weib Isebel dazu verführte. Offenbarung 2, Vers 20, Offenbarung 2, Vers 20. Doch ich habe an dir auszusetzen, dass du das Weib Isebel gewähren lässt, die sich für eine Prophetin ausgibt und als Lehrerin wirkt und meine Knechte dazu verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopferfleisch zu essen. Die Isebel zur Zeit Ahabs hat ihn verführt, dass er getan hat, was nicht recht war vor Gott. Und jetzt ist jemand in der Gemeinde und verführt in der Gemeinde. Was außerhalb der Gemeinde geschieht, schadet uns nicht. Was innerhalb der Gemeinde geschieht, das schadet uns. Jesaja Kapitel 3, Vers 12. Jesaja 3, Vers 12. O mein Volk, deine Leiter sind Irreführer und haben den Weg ungangbar gemacht, den du gehen sollst. Vergleichen wir das mit der Verheißung, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, dass er meinen Weg vor mir her bahne. Von Gott gesandte Männer, wir haben es im Rundbrief geschrieben, haben Verantwortung übernommen und dem Auftrage Gottes, dem Volke Gottes, das Wort mit Wahrhaftigkeit verkündigt. Jeremia 23, Vers 13. Jeremia 23, Vers 13. Schon an den Propheten Samarias habe ich Ärgerliches erlebt. Sie weissagten im Namen des Baal und führten mein Volk irre. Das geschieht innerhalb, nicht außerhalb. Genauso in Jeremia 23, Vers 32. Und mein Volk, durch ihre Lügen und Gaukelei irre zu führen, während ich sie doch nicht gesandt und ihnen keinen Auftrag gegeben habe und sie diesem Volke keinen Nutzen schaffen. So spricht der Herr. Hier haben wir Männer und auch Frauen, Jeremia 23 waren es auch Frauen, die sich als Prophetinnen ausgegeben haben und haben wieder das Volk irre geführt. Gott sendet seine Knechte. um dem Volke Gottes Weisung zu geben, den Willen Gottes zu offenbaren, sie mit der göttlichen Heilsgeschichte vertraut zu machen und so uns Anteil an dem zu geben, was Gott gegenwärtig tut. Ganz schlimm wird mit Matthäus 24, Vers 24, wo geschrieben steht, um womöglich auch die Auserwählten irre zu führen. Dann kommt es wirklich ganz nah an uns heran. Und wir müssen, und das soll betont werden, das Wort unseres Gottes auf den Leuchter stellen und nichts und nochmal nichts daneben gelten lassen, sondern immer vor Augen haben, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. In Matthäus 18, Vers 7 steht, Verführungen müssen kommen. Matthäus 18, 7, doch wehe dem Menschen, durch den das Ärgernis kommt. Ihr wisst ja, was das Wort Ärgernis bedeutet. Es ist eine Falle, eine Schlinge auf dem Wege, eine Falle, in die man hineintappt, eine Schlinge, in der man festgehalten wird. Im zweiten Timotheus, im zweiten Kapitel, in Vers 26 lesen wir 2. Timotheus 2, Vers 26, dass sie nüchtern werden und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen. Brüder und Schwestern, ich habe in den vergangenen Tagen so viel über Offenbarung 10 gehört, über Offenbarung 8 gehört, über die verschiedenen Themen gehört, dass es einfach notwendig geworden ist, der ganzen Welt, das heißt allen Brüdern, in allen Völkern und Sprachen, das Wort unseres Gottes vor Augen zu führen und deutlich zu sagen, dass kein Mensch das Recht hat, die Schrift zu deuten und auch nicht die Aussprüche Bruder Brenhams aus dem Zusammenhang nehmen und eigene Lehren daraus machen. Johannes 8. Kapitel, man kann hier Vers 31 und 32 lesen, und hier geht es darum, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und Gottes Wort bleibt und ist in Ewigkeit die Wahrheit. Und alle Deutungen sind wirklich Lug und Trug. Auch wenn die Menschen dabei lächeln und ein angenehmes Gesicht machen, alles, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, das können wir vergessen. Dann haben wir noch die Stelle für heute hier, Epheser 4. Kapitel, besonders der 14. Vers, der 14. Vers. Vorher von Vers 11 wird ja gesagt, dass der Herr in die Gemeinde die verschiedenen Dienste gesetzt hat, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten, um die Gemeinde tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes. Und dann in Vers 14, dass wir nicht länger von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irreführung ausgehen, hin und her bewegt werden. Hauptsächlich ging es ja darum, dass behauptet wird, der Herr sei 1963 schon auf die Erde gekommen und so wie das erste Kommen Christi, nach deren Meinung sich über eine Zeitspanne von über 30 Jahren erstreckt habe, so ist es auch jetzt. Und das sagen Leute, die nach 63 geboren sind, die also ohnehin zu spät gekommen sind. Aber wie dem auch sei, lasst mich zu diesem Thema für all unsere Brüder auf der ganzen Erde doch ein paar Bibelstellen lesen, um uns vor Augen zu führen, dass die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, kein Ereignis ist, das sich über Jahre oder Monate oder Wochen erstreckt. Es steht geschrieben, Tag und Stunde weiß niemand. Es steht nicht geschrieben, Jahr oder Monat weiß niemand. Tag und Stunde. Und wir werden es aus der Heiligen Schrift belegen. Die erste Stelle, Johannes 14, Vers 1 bis 3. Hier spricht unser Herr, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Also, ich gehe hin. Und heute gehe ich hin. Heute gehe ich einmal hin. Ja, heute gehe ich hin. Ja. So, und dann komme ich wieder. Und dann komme ich wieder. Und dann komme ich wieder. Unser Herr ist hingegangen und er wird wiederkommen. Nicht eine Lehre, sondern er, der gen Himmel gefahren ist, wird wiederkommen, wie ihn seine Jünger haben gen Himmel auffahren sehen. Matthäus 24, 36, von jenem Tage aber und von jener Stunde hat niemand Kenntnis, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern ganz allein der Vater. Und diese Brüder wollen es wissen, dass der Herr am 28. Februar 63 gekommen ist. Und hier steht geschrieben, niemand weiß Tag und niemand weiß Stunde, selbst die Engel im Himmel wissen es nicht. Dann wissen unsere Brüder mehr wie die Engel im Himmel. Brüder und Schwestern, und das ist noch nicht der Gipfel. Der Gipfel ist, dass Offenbarung 8 mit der halben Stunde Stille im Himmel, dieses Wort wird zu Offenbarung 10 genommen und man beruft sich, ihr alle kennt Science Magazine, ihr alle kennt ja ein wenig Englisch, Science bedeutet Wissenschaft. Hier steht geschrieben, dass die übernatürliche Wolke 35 Kilometer über der Erde war. Hier auf Seite 292 ist die Beschreibung im Science Magazin, ein irdisches Blatt, ein Blatt der Wissenschaft. Und der James McDonald hat hier geschrieben, die übernatürliche Wolke war etwa 35 Kilometer hoch und so weiter. Der Abstand 280 Meilen. Und dann steht geschrieben, die Wolke war ungefähr 28 Minuten nach lokalem Sonnenuntergang noch hell erleuchtet. Und jetzt haltet euch fest. Jetzt nehmen die Brüder dieses Zitat zu Offenbarung, dem 10. Kapitel, wo geschrieben steht, es ward eine Stille, wohl eine halbe Stunde. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, wo ich am liebsten den Leuten wirklich eine rechts und links gegeben hätte, um sie zu Verstand zurückzubringen. Brüder und Schwestern, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Wir danken Gott von ganzem Herzen für alles übernatürliche Wirken. Wir danken Gott für das, was am 28. Februar dort geschah, als Bruder Branham gesagt wurde, kehre nach Jeffersonville zurück, denn die Öffnung der Siegel wird stattfinden. Und es geschah also. Aber dabei lassen wir es bewenden. Wir sind einfach dankbar dafür, dass Gott Sorge getragen hat, dass es in der Öffentlichkeit geschah. Das, wie viel waren es? 185 Leute haben Fotos von dieser übernatürlichen Wolke eingeschickt. Und James McDonald, dieser Professor an der Universität in Tucson, hat versucht, sich ein Bild daraus zu machen oder darüber zu irgendeinem Entschluss zu kommen. Also lassen wir doch Offenbarung 8, wo es geschrieben steht. Offenbarung 10, wo es geschrieben, alles einfach da, wo es geschrieben steht, denn da gehört es hin. Und was allerdings auch noch betont werden muss, wir haben uns die Mühe gemacht und haben sämtliche Zitate aus der griechischen Bibel herausgenommen, aus dem griechischen Text. Und überall, wo das Wort von der Wiederkunft Jesu Christi, von seinem Kommen geschrieben steht, steht das Wort Parousie. Einfach das Wort Parousie. Und wir haben all die Bibelstellen hier rot unterstrichen. Alle können nachlesen, was im griechischen Text geschrieben steht. Wenn also jemand sagt, der Herr ist gekommen, ein solcher Mensch weiß nicht, was er sagt. Parousie bedeutet persönliche, leibliche Anwesenheit, persönliches Kommen. Soll ich noch einmal rausgehen, um das Wort Parousie uns vor Augen zu führen und der ganzen Welt? Nur wenn ich leiblich hier herausgehe und leiblich wieder zurückkomme, dann ist das Parousie. Parousie ist keine Fantasie, Parousie ist Realität. Ich lese es euch jetzt schnell vor. 15 Bibelstellen, die direkt davon sprechen, wo das Wort Parousie, also Ankunft, leibliche Ankunft, gemeint ist. Matthäus 24, Vers 49. Und wie sie nichts merkten, bis die Sintflut kam und alle hinwegraffte, ebenso wird es auch mit der Zeit der Wiederkunft der Parousie des Menschensohnes der Fall sein. Und dann geht's doch weiter, Brüder und Schwestern und werte Freunde, wo immer ihr seid, kehrt zu Gott und seinem Wort zurück. Lasst euch Respekt vor dem Worte schenken. Denn wenn das geschieht, dass der Herr wiederkommt, dann erfüllt sich Matthäus 24, Vers 40. Da werden zwei zusammen auf dem Felde sein. Wir alle kennen doch die Heilige Schrift. Der eine wird hinaufgenommen, der andere bleibt zurück. Zwei auf einer Mühle mahlen, einer genommen oder ein Mehl genommen und die andere bleibt zurück. Dann geht's weiter mit Matthäus 24, 41 und dann eben in Vers 42. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tage der Herr kommt. An welchem Tage? Nicht Jahr, nicht 30 oder 40 Jahren. Und wenn dann behauptet wird, dass der Ruf aus 1. Thessalonicher, 4. Kapitel, die Botschaft ist, die jetzt in alle Welt hinausgeht. Ich darf gar nicht alles sagen, was da behauptet wurde. Botschaft ist Botschaft. Und der letzte Ruf jetzt ist der letzte Ruf. Aber wenn unser Herr wiederkommt, dann kommt er in Begleitung, und da steht tatsächlich auch im Urtext, bei dem Schall der Posaune, bei der Stimme des Erzes, in Begleitung, dann kommt er, und wenn er wiederkommt, werden die Toten in Christo auferstehen zuerst, und wir, die wir leben und übrig bleiben, werden verwandelt werden und gemeinsam hinaufgenommen werden, um dem Herrn zu begegnen. Warum kommen wir heute auf dieses Thema? Jede Deutung und jede falsche Lehre bringt Unruhe in die Gemeinde, die herausgerufen wurde. Und die herausgerufene Gemeinde, die aus allem Irrtum gekommen ist, hat's doch nicht verdient, abermals in Verwirrung geworfen zu werden. Das hat die Gemeinde Jesu Christi doch nicht verdient. Und all diese Männer, die keine Berufung haben, die nicht wissen, wo Gott wohnt, geschweige seinen Heilsplan erkannt haben, sollten eigentlich eine andere Tätigkeit aufnehmen und nicht das Volk irreführen. 1. Korinther, 1. Kapitel, Vers 7 und 8. Hier lesen wir 1. Korinther 1, 7 und 8. Ihr steht infolgedessen an keiner Gnadengabe zurück, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet, der euch auch Festigkeit verleihen wird bis ans Ende, so dass ihr am Tage unseres Herrn Jesus Christus frei seid und frei von Tadel dastehen könnt. Das ist der Grund, weshalb Gott uns die letzte Botschaft vor der Wiederkunft Jesu Christi gesandt hat. Die Herausrufung, die Korrektur, um mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung gebracht zu werden und so unsere Zubereitung auf den glorreichen Tag, nicht Jahr, nicht Woche, sondern auf den glorreichen Tag unseres Herrn Jesus Christus vorzubereiten und dann ohne Tadel dazustehen. 2. Korinther, 1. Kapitel, Vers 14, dass wir euer Ruhm sind, ebenso wie ihr es für uns seid, am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Man könnte weiter und all diese Bibelstellen lesen und nochmals lesen. Und jetzt noch ein paar Bibelstellen, um uns zu zeigen, dasselbe Wort, Parousie, ist gebraucht worden für Männer in der Apostelzeit, die irgendein Land, eine Stadt besucht haben. Ich habe mir eine Anzahl Stellen notiert, besonders hier im Neuen Testament, beginnend mit 1. Johannes, ja, das lassen wir vielleicht jetzt, nehmen wir gleich die Stellen aus Johannes 11, Johannes 11, Vers 20. Ich habe mir 23 Bibelstellen notiert, wo Ankunft auf Menschen benutzt wurde mit dem Begriff Parousie. Parousie. Wenn Paulus irgendwo ankam, lass es mich eben lesen und mögen es die Brüder überall hören. Johannes, Evangelium, 11. Kapitel, Vers 20. Als nun Martha von der Ankunft Jesu hörte, von der Parousie Jesu hörte, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause bei den Trauergästen sitzen. Apostelgeschichte 8, Vers 15. Diese beteten nach ihrer Ankunft, nach ihrer Parousie für sie, dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Die Apostel kamen nach Samarien und ihre Ankunft war Parousie. Genauso Apostelgeschichte 9, Vers 39. Da machte sich Petrus auf den Weg und ging mit ihnen. Nach seiner Ankunft, nach seiner Parousie, führte man ihn in das Obergemach hinauf. Apostelgeschichte 11, Vers 20. Es befanden sich aber einige Männer aus Zypern und Kyrene unter ihnen, die sich nach ihrer Ankunft, hier steht überall das Wort Parousie im Griechischen. Und dann gibt's Brüder, die noch nicht mal gut Englisch verstehen, geschweige eine andere Sprache, und die wollen dann die Welt belehren. Nein, Brüder und Schwestern, und mögen sich alle auf der ganzen Erde merken, nur Gottes Wort hat Recht. Und ein jeder, der es aus dem Zusammenhang nimmt, zerstört sich selbst, zerstört den Glauben der Gläubigen. Und ich sage es ganz ehrlich, ein jeder, der solchen Menschen zuhört, gerät in Verwirrung. Zumindest in dem Moment, wo er das glaubt, was vorgetragen wird. Und ich sage euch, welch ein Trick da angewendet wird. Nämlich, der Prophet hat's gesagt, der Prophet hat's gesagt. Und das ist, was mich am meisten stört. Wenn diese Leute, die sich auf die Botschaft, auf den Botschafter berufen, wenn sie zugeben würden, dass das ihre eigene Meinung ist, dann könnte man sie gehen und stehen lassen. Aber wenn sie das, was sie lehren, Bruder Branham zuschieben oder ihm unterstellen, dann ist das kriminell. Und das darf einfach nicht sein. Wie gesagt, ich könnte hier die 23 Stellen vorlesen, wo überall geschrieben, steht meinetwegen Apostelgeschichte 14, Vers 27, nach ihrer Ankunft beriefen sie eine Gemeindeversammlung. Immer das gleiche Wort Parousie. Ist ja schön, dass man jetzt Computer hat, dass man alles anzapfen kann, überall hineinschauen kann und dann den Stand einnehmen und wissen, so steht's geschrieben im Worte Gottes und so wird es geschehen. Wir könnten jetzt noch eine Anzahl Bibelstellen lesen, die von der Wiederkunft Jesu Christi sprechen und von dem, was zu der Zeit geschehen wird. Hier Matthäus 24, Vers 27, Matthäus 24, Vers 27, denn wie der Blitz vom Osten aufgeht und bis zum Westen leuchtet, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Ein Blitz kommt und geht, man hat ihn gesehen, er war da und ist nicht mehr da. So wird es mit und bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, sein. Und vor allen Dingen 1. Korinther 15, Vers 23, ein jeder, 1. Korinther 15, 23, ein jeder aber, in seiner besonderen Abteilung als Erstling Christus hierauf die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Und seine Wiederkunft wird so persönlich sein, die Stelle müsste ich eigentlich noch lesen, um uns aus der Heiligen Schrift zu zeigen, dass derselbe Herr, der aufgefahren ist, er, der für uns gekreuzigt, der zu Grabe gelegt, der die Hölle überwunden hat, der den Preis für unsere Erlösung bezahlt hat und dann in Erfüllung ging, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Derselbe Herr, der auferstanden ist und der zu Thomas sagte, fühle mich, ein Geist hat nicht Fleisch und Blut, wie ich es habe, fühle mich, taste mich an. Und dann rief Thomas, mein Herr und mein Gott. Und nach der Auferstehung sprach der Herr zu seinen Jüngern, habt ihr etwas zu essen? Und sie gaben ihm Fisch und er hat gegessen. Leibhaftig zu Grabe getragen, ein sterblicher Leib zu Grabe getragen, ein Auferstehungsleib aus dem Grabe herausgekommen. Dank sei Gott für den Sieg von Golgatha. Und wir sind dabei, Siegesboden zu betreten und alle Verheißungen Gottes aufs Neue zu erleben und auch das, was verheißen wurde und noch nicht geschehen ist, es wird und muss geschehen. 1. Thessalonicher, 2. Kapitel, 1. Thessalonicher, 2. Kapitel, Vers 19. Denn wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude und unser Ruhmeskranz, wenn nicht ihr es seid, vor dem Angesicht unseres Herrn Jesus Christus, bei seiner Wiederkunft? Man könnte eine Stelle nach der anderen lesen. Die Hauptsache oder der Haupttext, auf den man sich beruft, ist tatsächlich im 1. Thessalonicher, im 4. Kapitel. Und keine Bibelstelle wird so missverstanden und missgedeutet wie diese Stelle. Und deshalb lasst uns in aller Ruhe dieses Wort noch einmal gemeinsam lesen. Und ich bin der Überzeugung, dass alle das Gleiche verstehen, zur selben Erkenntnis kommen, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Ihr wisst, als mir der Bruder irgendwo sagte, dass ich die Botschaft nicht glaube, weil ich die 7 Donner nicht glaube, ihr wisst ja, was ich da sagen musste. Und ich bin aufgestanden und habe die Tasse Tee stehen lassen und begab mich zurück ins Hotel und dann zum Flughafen. Es ist einfach in mir, Brüder und Schwestern, und das ist ein Geschenk Gottes, ich kann nichts anhören und nichts gelten lassen, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Ich kann es nicht. Es geht nicht. Und warum nicht? Weil die Liebe Gottes die Liebe zur Wahrheit ist. Die Liebe zur Wahrheit ist die Liebe Gottes. Hier, wie klar ist doch Gottes Wort. 1. Thessalonicher, 4. Kapitel von Vers 13. Bitte hört gut zu oder lest aufmerksam mit. 1. Thessalonicher 4 von Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen. Also schon mal das Erste. Es geht nicht nur um die dann Lebenden, es geht auch um die Entschlafenen. Was wird von ihnen gesagt? Lesen wir es in Vers 14. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenführen. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Sie kommen mit ihm mit und dann bekommen sie ihre Auferstehungsleibe. Aber hier die gewaltigste Aussage folgt in Vers 15 und 16. Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Nicht eine Erkenntnis, sondern aufgrund eines Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft, Parousie, bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraus haben. Wir, Brüder und Schwestern, das Wort ist an uns gerichtet. Wir, die wir jetzt leben, die wir wirklich mit der Wiederkunft Jesu Christi rechnen dürfen. Ich rechne damit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wohin wir schauen, sehen wir Erfüllung der biblischen Prophetie. Ja, wir hören doch auch die letzten Nachrichten. Wir hören, was Putin gesagt hat, dass er im Iran war. Wir hören. Und wir lesen die Heilige Schrift. Wir lesen Hesekiel 38 und 39. Und wir lesen all die Stellen, Joel 2. Wir lesen doch überall nach. Um das, was jetzt vor sich geht, einfach biblisch einzuordnen. Ja, und dann geht es hier weiter. Ich lese noch einmal Vers 15. Denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, die wir bis zur Ankunft des Herrn, bis zur Parousie des Herrn übrig bleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraus haben. Dann kommt die herrliche Aussage. Denn der Herr selbst, nicht eine Lehre, der Herr selbst. Soll ich noch einmal rausgehen, damit alle wissen, was damit gemeint ist? Der Herr selbst, der hinaufgefahren ist, dem seine Jünger nachgesehen haben und sich dann auf ihr Angesicht geworfen und Anbetung verrichtet haben. Von ihm steht in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel, Vers 11 geschrieben, derselbe Jesus, der von euch in den Himmel emporgehoben wurde, wird herabkommen. Derselbe. Wenn ich aus dem Saal herausgehe, dann komme ich doch auch wieder zurück. Und wenn er, unser Herr, gen Himmel gefahren ist und die Verheißung gegeben hat, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Ja, dann gehe ich nochmal raus. Ich gehe nochmal raus, um zu sagen, der ganzen Welt zu sagen, wenn ich rausgehe, komme ich zurück, wenn der Herr gen Himmel gefahren ist, dann kommt er auch wieder zurück. Dann kommt er zurück. Derselbe Jesus, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Mögen sich die Brüder an den Kopf fassen, ans Herz fassen und begreifen, dass sie Lästerung begehen, weil sie Gottes Wort verfälschen. Die Heilige Schrift gestattet keine Menschen auf Erden, das Wort eigenmächtig zu deuten. Hier steht es geschrieben im 16. Vers, denn der Herr selbst wird herabkommen. Der Herr selbst, nicht eine Lehre, der Herr selbst wird herabkommen. Sobald sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Wer will mir sagen, der Herr sei gekommen, ohne dass die Toten in Christo auferstanden sind? Schickt den Mann nach Hause. Und ich sage allen, die solchen Brüdern zuhören und sie dadurch unterstützen, im Irrtum bestärken, dass auch diese Zeit vorbei ist. Dass alle Brüder und Schwestern, die wiedergeboren sind, zu einer lebendigen Hoffnung und das Wort Gottes in sich aufgenommen haben, dass sie keinen unterstützen dürfen, der Irrlehren vorträgt, sondern ihren Stand vor Gott einnehmen und so glauben, wie es die Heilige Schrift sagt. Hier steht es in Vers 17 geschrieben, darauf werden wir, ja, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Darauf, Vers 17, darauf werden wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. Bis jetzt sind die Toten noch nicht auferstanden. Die Verwandlung der Lebenden hat noch nicht stattgefunden. Und dann will mir jemand sagen, ja, die Luft ist der geistliche Bereich, den wir jetzt einatmen. Vergiss es. Gottes Wort ist heilig und wir glauben von Herzen, wie die Schrift es gesagt hat. Wir glauben, Brüder und Schwestern, dass Gott Bruder Branham als einen Boten, als einen Mann, der verheißen wurde, gesandt hat. Und ich traue mir zu, ich traue mir ein Urteil zu. Ich bin im Reiche Gottes seit 1948 und besonders seit 1949, als ich das übernatürliche Wirken Gottes zum ersten Mal erlebt habe und zum ersten Mal auch von Bruder Branham gehört habe. Ich traue mir zu, ein Urteil abzugeben, dass alle Evangelisten, die durch den Dienst Bruder Branhams inspiriert wurden, dass sie Mut gefasst haben und ihren Dienst, ihre Dienste begonnen haben, das ist ja alles richtig. Die Frage ist nur, wer war von Gott berufen? Wer war von Gott gesandt? Wer hat direkte Verantwortung Gott gegenüber übernommen, um die letzte Botschaft vor der Wiederkunft Jesu Christi dem Volke Gottes zu bringen? Und da wurde doch gesagt, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Und das geschieht jetzt. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Überzeugt, weil Gott ja seine Verheißungen erfüllen muss. Daran führt kein Weg vorbei. Und wenn wir all die anderen Evangelisten fragen würden, keiner hatte eine göttliche Berufung, keiner eine göttliche Sendung. Und deshalb müssen wir darauf stehen bleiben, weil Gott eine Berufung ausgesprochen hat. Und Brüder und Schwestern, ob wir das jedes Mal sagen müssen, weiß ich nicht. Aber wenn Gott im Alten Testament, in den letzten drei Versen des Alten Testaments, die Verheißung gegeben hat, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ich habe es oft genug gesagt, wenn es nur im Alten Testament stehen würde, könnten wir vielleicht, ich würde es auch nicht tun, aber vielleicht könnten dann Menschen daran vorbeigehen und sagen, ist ja im Alten Testament. Aber wenn unser Herr im Neuen Testament, bei einem der gewaltigsten Erlebnisse auf dem Verklärungsberge, als die übernatürliche Wolke herabkam und die Stimme Gottes ertönte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dann stehen nur die drei Worte. Höret auf ihn. Höret auf ihn. Lest doch nach in Matthäus 17. Höret auf ihn. Hört nicht auf einen Menschen. Hört auf ihn. Ja, was hat er denn gesagt? Was hat er denn gesagt? Wir sollen doch auf ihn hören. In Vers 10. Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Und dann hat er doch gesagt, doch nicht ich, doch nicht ein Prophet. Er hat es doch gesagt. Wahrlich, Elia kommt zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Höret auf ihn sollt ihr hören. Ja, das hat er doch gesagt. Und ich frage jetzt, warum hören die Menschen nicht darauf? Warum gehen sie daran vorbei? Gott hat doch selber gesagt, auf ihn sollt ihr hören. Und er hat es gesagt, Elia kommt zuerst und wird alles in den rechten Stand bringen. Genauso steht es im Markus-Evangelium, dem 9. Kapitel, dem 12. Vers. Wahrlich, Elia kommt und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Und jetzt kommt das, was mir Not bereitet. Dass Männer, die sich auf Bruder Brennen berufen, große Verwirrung anrichten, den Respekt vor dem Worte Gottes verloren haben und deuten, wirklich nur noch deuten, und es hört nicht auf. Und das schmerzt, das schmerzt. Wir alle haben das Recht, dafür zu beten, dass Gott eine Wende schenkt. Und ich sage euch auch warum. Wenn die letzte Ausgießung des Heiligen Geistes stattfinden soll, dann bitte nicht in all der Verwirrung. Das geht nicht. Dann gibt's noch ein schlimmeres Babel, wie es vorher war. Ehe die letzte mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes stattfindet, müssen wir zu Apostelgeschichte 1 zurückkehren. Und die Menge der gläubig gewordenen war ein Herz und eine Seele. Der Uranfang zählt. Und das Urende wird auch zählen. So wie es ganz am Anfang war, wo noch kein falscher Bruder, keine falsche Lehre, wo noch keine falsche Weissagung, noch keine Isebel, wo noch gar nichts da war, als die Ausgießung des Heiligen Geistes stattfand. So wird es jetzt am Ende sein. Erst die Herausrufung und in die Einheit des Glaubens und des Geistes von Gott und für Gott zurückgebracht. Und dann werden wir beten, der Herr wird es bestätigen, er wird Wohnung nehmen in unserer Mitte. Und wie wir in der Chronik gelesen haben, er wird sich herabneigen. Jetzt spricht er mit uns. Jetzt lässt uns den Ernst seines Wortes wissen und den Unterschied zwischen Wort und Deutung. Habt ihr es alle jetzt begriffen? Parousie, leibliche Ankunft. Paulus kam nach Antiochien, Parousie, leibliche Anwesenheit. Brüder und Schwestern und auch in aller Welt, nehmt das Wort unseres Gottes ernst. Glaubet, wie die Schrift sagt, um so die Einheit unter dem Volke Gottes aus Gnaden hergestellt zu sehen. Und Gott wird uns helfen. Ich bin davon überzeugt. Wir könnten es hier vorlesen. Er, der sein Werk in uns begonnen hat, er wird es vollenden. Vollenden auf den Tag Jesu Christi, unseres Herrn. Nur lasst uns dabei sein, Anteil daran haben, die Herausrufung mitsamt aller Korrektur an uns vornehmen zu lassen, biblisch zu glauben, biblisch getauft zu werden, alles biblisch zu ordnen, denn der Herr wird eine Gemeinde heimholen, ohne Flecken und ohne Runzel, im Blute des Lammes gewaschen, im Wort der Wahrheit geheiligt und mit dem Heiligen Geist versiegelt auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Brüder und Schwestern, uns ist eine große Verantwortung übertragen worden, das wahre Wort in alle Welt hinauszutragen, die göttliche Botschaft zu bringen, und wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wer sich meint, auf sieben Donner berufen zu müssen, der soll inne werden, was damals am 28. Februar geschah, dass tatsächlich sieben natürliche Donner erklangen und dass die Erde erschütterte und Bruder Brenim immer wieder darauf Bezug genommen hat. Aber Offenbarung 10 ist in einem ganz anderen Zusammenhang. Offenbarung 10 geschieht, wenn der Herr als Engel des Bundes herabkommt und Fuß auf Meer und Land setzt, bei dem schwört, der in alle Ewigkeit lebt, dass die Zeit nicht mehr sein wird, oder korrekterweise heißt es dort, Aufschub nicht mehr sein wird, sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels kommt das Geheimnis Gottes zum Abschluss, wie er es seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Brüder und Schwestern, Gott hat uns die Gnade verliehen, sein Wort zu respektieren, von Herzen zu respektieren. Und erst in dem Moment, wo wir Gottes Wort von Herzen glauben, bekommen wir es geoffenbart. Dann wird nicht mehr gedeutet. Das ist der Unterschied zwischen Deutung und Offenbarung. Wer die Offenbarung Jesu Christi, wer die Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes hat, der deutet nicht mehr. Und wer deutet, hat weder die Offenbarung noch das Wort noch den Herrn, sondern ist noch allein unterwegs in frommer Einbildung. Also zurück zum Herrn, zurück zum Wort, zurück zu der göttlichen Botschaft, wie sie am Anfang war. Auch das hat Bruder Brenim wiederholt betont. Die letzte Botschaft muss sein, wie die erste war. Und damals ist das Herz der Väter den Kindern zugewandt worden, wie im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel, Vers 16 und 17 geschrieben steht. Und jetzt wird das Herz der Kinder Gottes, den apostolischen Vätern, am Anfang wieder zugewandt, damit die göttliche Ordnung aufgerichtet werden kann und wir alle tatsächlich zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis kommen. Ich sage ganz ehrlich, ich war erstaunt, in welch einer Weise oder wie viele Stellen Zeugnis von der gleichen Sache ablegen. Einmal 15 Bibelstellen, dann 23 Bibelstellen, die wir alle so rauslaufen ließen aus dem Computer Und ich bin Gott einfach dankbar. Sein Wort ist und bleibt unseres Fußes Leuchte. Und ich wünschte, dass wir alle, die wir heute hier sind, Gott aufs Neue erleben. Dass alle, die noch keine Bekehrung erlebt haben, die noch keine Vergebung der Sünden empfangen haben, und sollten noch Leute da sein, die glauben, was hier in den Kirchenblättern steht, dass die Vergebung im Abendmahl ist. Vergebung ist nicht im Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl an das, was am Kreuz auf Golgatha für uns geschah. Und als unser Herr in Matthäus 26, Vers 28 sagte, ich werde von dem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, dann hat er doch nicht sein eigenes Blut getrunken. Er hat vom Gewächs des Weinstocks getrunken. Mit seinem eigenen heiligen Blute ist er als hoher Priester in das himmlische Heiligtum eingegangen und hat es auf dem Gnadenthron dargebracht. Und das Blut des Lammes spricht noch heute für uns. Bekehrung ist ein persönliches Heilserlebnis mit Gott. Menschen werden durch die Predigt überzeugt. Der Geist Gottes ist wirksam, überführt uns, dass wir verloren sind. Religion hat uns nicht helfen können. Und dann rufen wir den Namen des Herrn an. Und es steht geschrieben, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden, der wird selig werden. Also ein ganz persönliches Heilserlebnis. Und dazu gehört, kommet her zu mir alle, spricht unser Herr, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Und alle, die den Sohn Gottes aufnehmen, denen gab er und gibt er Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. So beginnt der schmale Weg, das Eingehen durch die enge Pforte. So beginnt die Gnade Gottes wirksam zu werden in unserem Leben. Und so werden wir in den Glaubensgehorsam zurückgebracht. Lass es mich abschließend noch einmal sagen, jede Deutung ist uns irgendwie, es wird uns übel. Nicht nur irdisch, mir wird's übel, auch im ganz Natürlichen und im Geistlichen. Ich kann keine Deutung ertragen. Die Brautgemeinde ist ein Teil des Wortes. So wie Eva ein Teil Adams war und Jesus Christus ist der zweite Adam. Die Braut ist aus ihm, dem Bräutigam, herausgenommen worden, Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein. Deshalb ist die Braut keine Vermischung. Die Braut ist Original Wort, das Wort der Verheißung, das Wort der Stunde für diese Zeit. Und alle, die aus Gott sind, hören jetzt Gottes Wort. Nehmen es auf, nehmen es an, lassen sich korrigieren und auch aus jeder Deutung herausnehmen. Ich sage es noch einmal, in Verantwortung vor Gott. Die letzte Botschaft, das wahre Wort Gottes, wie es im Original gepredigt wurde vor 2000 Jahren, ist neu durch den Dienst Bruder Brenhams auf den Leuchter gestellt worden. Alle anderen Evangelisten sind in den Trinitätslehren, Trinitätstaufen, in Glaubensbekenntnissen geblieben, die im Laufe der Kirchengeschichte eingeführt wurden. Aber die Gemeinde Jesu Christi ist die Herausgerufene. Und da haben wir das Wort im Griechischen Ekklesia, herausgerufen, abgerufen. abgesondert, herausgerufen aus allen anderen Gemeinden. So wie Israel aus allen Völkern, Sprachen und Nationen gesammelt wird und in das Land der Verheißung, in das Land der Väter zurückkehrt, so wird die Gemeinde aus allen Völkern, Sprachen, aus allen Denominationen herausgerufen und zum Glauben ihrer Väter am Anfang zurückgebracht. Und alle, die jetzt aus Gott sind, hören die Worte Gottes, haben innere Zustimmung, sagen Ja zum Worte, und dann wird ihnen alles andere aus Gnaden geoffenbart. Schließen wir mit dem Gedanken oder mit dem Wort und der Darlegung: alles, was mit unserem Herrn verbunden ist und zusammenhängt, ist göttliche Realität. Amen. Ich sage es gern: seine Geburt war Realität, sein Leben Realität, sein Leiden und Sterben Realität, seine Kreuzigung Realität, seine Grablegung Realität, hinunter zur Hölle Realität, die Schlüssel des Todes und der Hölle genommen und am dritten Tage auferstanden. Und er spricht: ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich habe den Tod, die Hölle, alles überwunden. Er ist der Sieger von Golgatha. Und er hat 40 Tage mit seinen Jüngern verbracht, mit ihnen gegessen und getrunken, ist von 500 Brüdern gemäß 1. Korinther 15 auf einmal nach seiner Auferstehung gesehen worden. Und dann nahm er seine Jünger auf die andere Seite des Ölberges und ist von ihnen mit einer Wolke emporgehoben worden, und er wird wiederkommen. Er, den wir als Erlöser kennen, der sich uns geoffenbart hat, er wird so wiederkommen, wie er es in seinem Worte verheißen hat: ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, und ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Gott, der Herr, segne uns. Das ist doch die lebendige Hoffnung, die wir in uns tragen. Es ist Gottes Verheißung. Und Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berge schwinden. Wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort ist ewig wahr. Halleluja. Seid ihr alle damit einverstanden, dass nur Gott und Gottes Wort Recht hat? Keine Deutung, nur das Wort der Wahrheit und Erfüllung dessen, was Gott in seinem Worte verheißen hat. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott, jetzt und in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Amen. Singen wir noch auf zum Gebet. Ich weiß nicht, ob die beiden Schwestern noch ein passendes Lied haben, das wir hören, und dann werden wir gemeinsam beten, Gott einfach alles hinlegen. Ich möchte es nur von euch noch einmal hören. Was bedeutet euch Gottes Wort wirklich? Sind wir damit einverstanden, nur das Wort Gottes? Wer an mich glaubet, wie die Schrift sagt, hat unser Herr gesagt. Und so nehmen wir alles in die Heilige Schrift zurück und bestätigen damit, dass Gott wahrhaftig ist und dass sein Wort in Ewigkeit bleibt. Wollen wir ruhig unsere Herzen öffnen und auch den Gesang noch mithören und dann gemeinsam Gott danken? Ja, ist immer schön. Bist du bereit? Ist immer schön. Ja, ja.
Bist du bereit zu der Stunde? Aber war ganz zu tief. Gut.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde, wie er die Seinen belohnt, wenn er erscheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht? Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag.
Amen. Amen. Ja.
Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Danke vielmals. Wird alles in Kürze wahr sein. Seid ihr alle dankbar für das Wort des Herrn,
Amen.
Dankbar für die Klarheit im Worte Gottes. Wir haben heute gar nicht gefragt, wer zum ersten Mal hier ist. Haben wir Geschwister, Freunde hier, die zum ersten Mal hier sind? Gott segne euch besonders. Ihr müsst mindestens 3-4 Mal oder mehr kommen, um euch ein besseres Bild zu machen, worum es geht. In einer Versammlung kann nicht alles gesagt werden. Wichtig ist nur, dass alle, die ihr Leben dem Herrn noch nicht geweiht haben, dass sie es jetzt tun. Einfach sagen, geliebter Herr, ich komme zu dir, bekenne meine Schuld vor dir, vergib mir meine Sünden, nimm mich an, ich möchte dein Eigentum sein. Genauso alle, die krank sind, die eine Not auf dem Herzen haben, lasst uns dem Herrn vertrauen. Er ist derselbe gestern, heute und derselben Ewigkeit. Gott erhört Gebet. Gelobt sei sein herrlicher Name. Damit alle Welt es sieht, dass Brüder und Schwestern, die aus ganz Europa und aus anderen Teilen der Welt hierher kommen, dass sie wissen, dass wir alle einmütig glauben, wie die Schrift sagt. Heben wir doch einmal unsere Hände dazu. Mögen es alle. Nehmt es ruhig auf, kommt ruhig nach vorne. Nehmt es einmal so auf, damit die ganze Welt weiß, hier versammeln sich Menschen vor dem Angesicht Gottes, um Gottes heiliges Wort zu hören. Und jede Deutung wird abgelehnt. Nur, was Gott in seinem Worte gesagt hat, das gilt in alle Ewigkeiten. Heben wir unsere Hände und singen wir: Du bist würdig, du bist würdig.
Treuer Gott, gemeinsam kommen wir nun vor dein Angesicht und sagen dir herzinnigsten Dank für deine Gnade und Treue. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast.
Halleluja.
Wir danken dir für die Offenbarung deines Wortes.
Amen.
Wir danken dir, oh Herr, dass du einen Mann gesandt hast, durch den du zu uns geredet hast und das Wort auf den Leuchter gestellt. Und wir danken dir, dass du uns erleuchtet hast, Herr.
Ja, Herr.
So lass dieses Licht unseres Fußes leuchten, verbleiben bis in Ewigkeit. Amen.
Amen. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Weiß, dass wir auch Englisch singen können. Jetzt singen wir es auch in Englisch. Amen. Setzt euch noch für einen Moment. Wir möchten auch bekannt geben, dass wir wohl wie immer die Gelegenheit haben zu taufen. Wer immer sein Leben Gott geweiht hat und getauft werden möchte, dazu ist immer die Gelegenheit. Für morgen haben wir noch einmal einen Tag der Bibel angekündigt. Und wir hoffen, dass doch vielleicht einige kommen. Es scheint aber so zu sein, wie in den Tagen Abrahams, der wohl auch bei 50 oder 45 begonnen hat und Gott den Herrn gebeten, dass er die Stadt verschonen möge, wenn noch Gerechte in der Stadt sind, dann ging das tatsächlich immer tiefer und tiefer runter, ich glaube bis zu 5, und die waren auch nicht mehr da. Brüder und Schwestern, es ist erschreckend, die Menschheit hat sich von Gott abgewandt. Religion ist noch einigen geblieben, nach dem Urteil hier, ich kann es gar nicht vorlesen, nach einem ganz offiziellen Urteil nach der Meinungsumfrage, erschreckend und nochmals erschreckend, in welch einem Zustand Europa und die ganze Welt sich jetzt wirklich befindet. Gott hat einen Überrest, der nicht religiöse Programme hat, sondern der in das Heilsgeschehen unseres Gottes mit einbezogen wird. Ein Überrest, nochmals sei es gesagt, ein Überrest, wie damals bei Israel, so auch jetzt in den Nationen. Alle gehen den breiten Weg und haben ihre Programme. Der Überrest, den Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Gott hat es gesehen, dass du Ja sagen würdest, dass du Zustimmung haben würdest zu seinem Wort. Und deshalb hat er uns gerufen. Und wie in Apostelgeschichte 13, 47 bis 49 geschrieben steht, alle, die zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Du und ich, wir sind aus Gnaden zum ewigen Leben verordnet und deshalb sind wir gläubig geworden, können glauben, wie die Schrift sagt. Besonders möchte ich den Brüdern, die heute in die Nachbarländer zurückkehren müssen, um morgen in den lokalen Gemeinden zu dienen, von Herzen Gottes Segen wünschen. Wir schätzen es, dass auch dienende Brüder kommen, um Gottes Wort zu hören. Denn nur gemeinsam mit allen Brüdern, die dasselbe Wort glauben, die nichts hinzufügen, das im Original belassen, nur mit ihnen zusammen können wir die letzte Botschaft bringen und die geistliche Speise austeilen. Amen. Gott, der Herr, schenke uns dankbare Herzen. Bitte, zweifelt nicht. Ihr werdet heute nicht hier, wenn Gott euch nicht vor Grundlegung der Welt zum ewigen Leben bestimmt hätte. Es ist eine göttliche Bestimmung, in die wir hineingenommen wurden, zu der wir Ja gesagt haben. Wir haben Ja gesagt und deshalb hat der Herr sich uns geoffenbart und er wird es weiterhin tun. Stehen wir noch einmal auf zum Gebet. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wer sind wir, dass du dich so herabneigst und zu uns sprichst und dein Wort frisch vom Thron offenbarst und das Allerheiligste führst, die Bundeslade öffnest und die Geheimnisse kundtust. Geliebter Herr, du hast deinen Knecht und Propheten gesandt, hast uns die Einführung in dein Wort, in deinen Willen, in deine Geheimnisse aus Gnaden geschenkt. Und nun bewahrst du uns in deinem Worte, unter dem Blut des Lammes. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, geliebter Herr und Heiland. Ich stelle den Anspruch auf jede Seele, die anwesend ist, und auf der ganzen Erde, dass alle, die dein Eigentum sind, zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen und allem, was nicht mit deinem Worte übereinstimmt, absagen und so im Wort der Wahrheit geheiligt werden. Großer Gott, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du bist gegenwärtig. Rette, heile und segne aus dem Reichtum deiner Gnade. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank auch für diese Andacht und bitten dich, erhebe du dein Antlitz über uns alle und gib uns deinen Frieden in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Halleluja sei gepriesen.
Halleluja sei gepriesen. Halleluja. Amen. Halleluja sei gepriesen. Herr segne uns jetzt.
Amen. Amen. Jetzt reicht jedem die Hand und wünscht euch Gottes Segen. Ciao.